Sei mutig und unverzagt. Das ist das Wort des Tages. Das rufe ich dir jetzt zu. Gar oft stehen wir am Morgen auf und sind ein bisschen oder sehr verzagt. Dann denk dran, Gott spricht dir zu, sei mutig und unverzagt. Wieso? Weil er dich kennt, weil er dein Herz kennt und weil er weiß, dass du das brauchst. Und wir haben das schon gehört am Anfang unseres Gottesdienstes. Im Buch Josua, im Alten Testament, spricht Gott diese Worte mehrmals zu Josua, als der das verheißene Land erobern soll. Sei mutig und stark, sei mutig und entschlossen. Und warum brauchen wir das heute noch? Ist doch viel einfacher als damals. Das Leben ist organisiert. Aber trotzdem stecken wir so oft in Situationen, die genau diesen Zuspruch verlangen. Also mir geht es jedenfalls so, manchmal sogar kurz vorm Aufstehen. Geh los. Ich, Gott, bin mit dir. Ich segne dich. Ich bewahre dich, ich stärke dich. Und vielleicht habt ihr auch Situationen, wo ihr das vergessen habt. Ich erinnere mich daran, mir ging es richtig elend, als ja, eine Situation, die vollkommen unkompliziert gewesen ist, eingetreten ist und ich habe so viel Angst gehabt für nichts. Und da habe ich vergessen, dass ich getrost und unverzagt sein kann. Du hast einen Grund zur Hoffnung, halte das fest in deiner, ja, einfach in deinem Kopf, in deiner Erinnerung. Du hast Grund zur Hoffnung, weil vor dir verheißenes Land liegt. Wir haben es gut, wir können das nachlesen. Wir können uns stärken dadurch, dass wir uns das zusprechen, so wie ich jetzt sage, ja, denk dran. Und wir können uns Geschichten erzählen, wo uns das so gegangen ist, wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, darüber zu lesen, zu hören. Und wir haben eben diese Gedanken und Stimmen der Frauen gehört, die sozusagen in der Geschichte oder aus der Geschichte zu uns gesprochen haben. Aus verschiedenen Zeiten und Ländern sind sie. Und sie haben neue Gedanken gefasst. Sie sind losgegangen, weil sie gedacht haben, so kann es nicht bleiben, wie es gerade ist. Manchmal hat sich auch was verändert. Wir kennen das aus unserem Alltag. Manchmal gelingt es und manchmal eher nicht. Das liegt an den Umständen, an uns selbst, ja, an dem großen Ganzen. Die Frauen sind häufig unbekannt, die sozusagen vor uns Dinge bereitet haben, den Weg bereitet haben. Trotzdem erinnern sich manche daran und machen Filme, machen Hörspiele, schreiben Bücher darüber. Und ich finde es persönlich immer sehr interessant, davon zu lesen und auch ein Stück davon gestärkt zu werden. Das muss nicht immer was mit Gott zu tun haben, aber letzten Endes hat es immer mit Gott zu tun, weil Gott der Schöpfer und Liebhaber dieser Welt ist. Der Untertitel unseres Tagesmottos heißt Frauen vom Bauernkrieg bis heute. Und ihr habt es geahnt, es ist ein großer Bogen, der da zu schlagen ist. Und es ist durchaus schwierig. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr steigt man ja rein und umso mehr kommen die Dinge auf einen zu. Und man sieht plötzlich irgendwas, woran man überhaupt noch nicht gedacht hat. Das ist das Problem an so einem Thema. Dann muss man sich entscheiden und dann muss man reduzieren. Was nicht heißt, dass ihr nicht, wenn ihr heute Anregungen erfahrt, selber genau diesen Prozess durchlauft. Und es ist immer interessant. Und es ist zwar sehr mickrig, was wir an Biografien hier da dran geklebt haben, aber lasst euch einfach anregen, diese Namen weiter zu verfolgen und vielleicht kommen sie euch auch entgegen im Alltag. Mir ist es wichtig, und das war so der Ursprung der Idee für dieses Thema, zu zeigen, dass wir gar nicht anders sind als die Frauen von vor 500 Jahren oder die Frauen und Menschen, also Frauen und Männer, vor Tausenden von Jahren. Es hat sich nicht so sehr viel geändert. Die Menschen vor 500 Jahren waren nur selten des Lesens und Schreibens kundig. Das hat sich wohl geändert, aber leider kann man immer wieder feststellen, dass es immer noch Analphabeten gibt in unserer Gesellschaft. Frauen waren noch weniger beteiligt am Lernen. Der Gottesdienst wurde in Latein abgehalten. Bildung fand in den Klöstern statt, war aber stark von den jeweiligen Auffassungen des Klerus bestimmt. Ihr Ziel bestand vor allem darin, dem arbeitenden Volk die Richtigkeit der Standesunterschiede klarzumachen und vielleicht eben auch dadurch Gehorsam einzufordern. Aufmüpfigkeit war Sünde. Gerade fällt mir ein, wir haben ein ganz großes Land auf dieser Welt, wo das gerade auch sehr modern geworden ist, wenn man dagegen ist. Aufmüpfigkeit war Sünde. Sünde führte in die Hölle oder es marschiert die Armee ein in die Stadt. Wir wissen, wie groß die Angst Martin Luthers war, keinen gnädigen Gott zu finden. Das war Angst. Diese Angst war die Triebkraft, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und wenn wir so wollen, war Angst Triebkraft des Protestantismus. Und hier sind wir mitten in der Geschichte des Bauernkriegs und der Frauen im Bauernkrieg. Luthers neue Predigt, seine Erkenntnis des gnädigen Gottes, machte es möglich, dass Männer und Frauen den Mut und die Fähigkeit bekamen, sich selbst Gottes Wort verstehbar zu machen. Es wurde in Deutsch gepredigt. Man konnte die Bibel lesen, dank Gutenberg, und sich eigene Gedanken machen. Was gehörte aber dazu? Ihr wisst selbst, wie das ist, wenn man sozusagen aus dem Gewohnten herausgeht. Es gehört Mut dazu, es gehört Kraft dazu, Hoffnung, dass es Sinn hat, dass sich was ändert. Wir haben viele Beispiele in unserem ganz normalen Alltag, wo wir rausgehen könnten. So einfach gehen die alten Gefühle ja nicht weg. Und es gab damals die Nonnen, die konnten lesen und schreiben und präziser denken, aber sie waren oft gefangen in den Gesetzen und Regeln der Klöster. Sie wurden auch Opfer des Bauernkriegs, denn ihr vermeintlicher Reichtum gab Anlass zu Raub und Zerstörung. Und ganz in der Nähe, in Zwickau zum Beispiel, wurde das Zisterzienserkloster zerstört, nachdem Thomas Münzer dort gepredigt hat. Wow, der muss eine sehr kräftige Predigt gehalten haben. Frauen und Männer zu Zeiten des Bauernkriegs haben sich gewagt, aus den Predigten, die sie hörten, Konsequenzen zu ziehen. Jo, ich frage euch mal, wie sieht es aus? Mit dir und mit mir ziehen wir Konsequenzen aus einer Predigt, die wir hören, so sonntags? Ich muss zugeben, bei mir ist es nicht so oft der Fall. Unser Pastor ist heute nicht da. Unmöglich. Aber meine Idee, warum ich eigentlich jeden Sonntag in Gottesdienst gehe, ist, ich brauche das, weil ich muss daran erinnert werden. Es ist so ein Stück Boden, der bereitet wird. Humus, auf dem das wächst. Ahninnen, Vorfahren, die was vorbereitet haben, damit du wachsen kannst, damit du aus diesem Boden heraus stärker werden kannst. Letzten Endes ist es auch so, man müsste, das sagt man sich, es müsste geschehen. Die Frauen damals wie heute haben wahrscheinlich erstmal auch das Nächstliegende getan, Kinder zur Welt gebracht, den Haushalt versorgt, gekocht, den Müll runtergebracht, sich um all die menschlichen Belange gekümmert, die das Leben so mit sich bringt. Ihre Welt damals war klein. Ich bitte euch, das einfach noch mal kurz zu versuchen nachzuempfinden, allein unterwegs zu sein, draußen auf der Straße schon, nicht Reisen machen oder so, allein unterwegs zu sein, war verboten, war sozusagen nicht möglich war. Also das haben nur Dirnen gemacht, waren auf der Straße allein und schon deshalb waren sie wohl feil. Persönliche Entscheidungen durften nie ohne die Zustimmung eines Vormunds oder eines Ehemannes oder eines älteren Verwandten getroffen werden. Es gibt Länder, in denen das heute noch so ist. Manchmal ist es gut, man kann ja immer einen Schuldigen finden, aber ich persönlich finde das nur mittelgut. Oder manchmal schon sehr schlecht. Ich denke, wir haben es da schon besser getroffen bei aller Mäkelei und Wöhnen und Kämpfen. Es gibt nicht viele Belege, wie sich Frauen während der Unruhen der Bauernaufstände verhalten haben. Und ich habe nur einen Namen herausgenommen, Katharina Kreuter heißt sie. Sie ist keine Kreuterfrau, sondern sie ist eine Gerbersfrau. Sie wohnte in Mühlhausen vor 500 Jahren. Vielleicht war der eine oder andere von euch in Mühlhausen jetzt bei diesen fantastischen Bauernkriegsgedenkausstellungen. Wir haben uns das dort angeguckt und ich habe auch eine Vorstellung von den, ja, von den Kirchen, von den Großen, von den Häusern. Einfach, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Katharina Kreuter war 59, also auch nicht mehr ganz jung. Sie hatte sicher viele Kinder. Sie hat gearbeitet mit ihrem Mann gemeinsam, so nehme ich das an. Und sie hat Predigten gehört von dem radikalen Prediger Heinrich Pfeiffer. Und der war sehr zornig. Und er hat gegen die habgierigen Oberen gewettert. Das kam bei ihr gut an. Denn die Steuerlast war groß geworden. Und sie haben zwar als Handwerker nicht ärmlich gelebt, nehme ich an, aber es war einfach zu viel, was von ihnen gefordert wurde. Katharina Kreuter interessierte sich für Theologie und sie hat einen wachen Verstand und, wie sogar belegt ist, ein ziemlich schnelles Mundwerk gehabt. Eine Frau eben. Daraufhin entwickelte sie den Mut, eigene Gedanken zu äußern, andere Frauen zu begeistern und sich mit Männern und Kirchenbeamten anzulegen. Und damit, ihr ahnt es, wurde sie zu einem gewaltigen Störfaktor in Mühlhausen in der Stadtgesellschaft und bekam Ärger. Welche Unverzagtheit und wie viel Zorn muss Katharina gehabt haben, dass sie schon 1523, also 2 Jahre vor dem eigentlichen Bauernkriegsgeschehen, die Frauen von Mühlhausen zum Sturm auf die Mühlhäuser Kirche St. Blasien aufgestachelt hat. Und St. Blasien, wir haben drin und davor gestanden, das ist eine große Kirche, das ist eine Machtdemonstration gewesen. Die Mädels sind los und haben diese Kirche gestürmt. Wahnsinn. Aber sie wollten nicht etwa was kaputt machen oder wie das so in diesem Begriff der Bilderstürmerei uns überliefert ist. Nee, sie wollten eine Predigt, die Konsequenzen nach sich zieht. Sie wollten eine reformatorische Predigt haben. Gottes Wort sollte in ihr Leben hineinsprechen, anwendbar sein, eben Konsequenzen haben. Und natürlich ging es auch um irdische Gerechtigkeit. Die Menschen waren nicht bettelarm. Die Zünfte waren da, sie haben für ihre Leute gesorgt, aber die Abgaben wurden bedrückend und der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer. Jetzt war es aber möglich, in der Bibel zu lesen, Jesu Worte auf die eigene Situation zu beziehen. Und Ungerechtigkeit ist keineswegs Gottes Wille. Dadurch wuchs der Mut zum Widerstand. Ich möchte mit euch in einen Text aus der Apostelgeschichte hineinblicken, der uns noch einmal um 500 Jahre zurückversetzt in die Zeit der ersten Christen. Petrus hatte mit Johannes in Jerusalem einen lahmen Mann geheilt. Die Menschen kannten den Lahmen schon sehr lange und versammelten sich, um das Wunder zu bestaunen. Diese Gelegenheit, clever waren die schon immer, nutzte Petrus und Johannes, zu predigen und von Jesus zu erzählen. Störfaktor der Stadtgesellschaft. Daraufhin wurde er und Johannes nämlich verhaftet und vor den Hohen Rat geführt. Die Frage der Führenden ging sofort an die Substanz. Durch welche Kraft habt ihr diese Heilung bewirkt? Nun bekannten die beiden Apostel, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ihr Kraftquell sei. Das führte wiederum zu erheblichen Unruhen. Die Schriftgelehrten konnten die Heilung ja nicht ungeschehen machen. Es war keine theoretische Frage, die man irgendwie in einer Diskussion abhandeln konnte. Die Schriftgelehrten berieten sich und kamen zu folgendem Ergebnis. Ich zitiere ab Vers 18 bis 21. Dann riefen sie die Apostel wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist uns einfach nicht möglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Ich komme auf unser Motto zurück, sei mutig und unverzagt. Die Antwort von Johannes und Petrus, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Vorhin ging es um die Sinne. Hat Ingrid uns eingeladen, unsere Sinne zu benutzen, ganz bewusst. Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Das ist in uns drin. Deswegen müssen wir reden. Petrus und Johannes haben mit Jesus gelebt, haben ihn durch Höhen und Tiefen begleitet und sind nun die authentischsten Zeugen für den besonderen Weg des Gottes- und Menschensohns. Mutig, aber verzagt mögen sie auch gewesen sein. Petrus hatte ja sowieso seine besondere Geschichte mit Jesus. Viele Apostel haben ihren Mut mit dem Leben bezahlt. Sie waren sich sicher, dass es sich lohnt, ihr Leben mit Jesus zu wagen und konnten nicht schweigen von dem, was ihnen wichtig wurde, gestern wie heute. Im letzten Jahr haben Frauen, die auch heute mitgewirkt haben aus unserer Gemeinde, ein Spiel entworfen und entwickelt, und ich war damit dabei, über Frauen im Alten und Neuen Testament. Das war uns auch wichtig, dass Frauen nicht nur schweigsam waren, sondern dass sie auch nach außen gegangen sind. Und wir haben von diesen Frauen etwas gelernt, dass sie auch in einer männerdominierten Gesellschaft der damaligen Zeit Wege finden können, Gemeinde gründen, mit ihren Männern gemeinsam Hauskreise leiten und wesentlich zur Verbreitung des Christentums beitragen konnten. Aber Schmerzen, Verfolgung, Tod gehören unmittelbar zum Leben für alle, die eine Idee von Gerechtigkeit haben. Nicht nur Christen, aber auch Christen. Sie können sich auf Jesus berufen. Selig sind jene, die nach Gerechtigkeit dürsten, denn sie sollen satt werden. Das haben wir vorhin bei den Seligpreisungen gehört. Diese Sehnsucht, diese Hoffnung machte die Bauern, Handwerker und verarmten Bürger mutig, denn aus ihrem Glauben heraus gewannen sie diese Zuversicht. Ja, sicher, auch andere Interessen wurden von kleinen und großen Fürsten im Bauernkrieg verfolgt. Ganz irdische Macht und Geld spielten eine wesentliche Rolle und die Aufständigen, Ständischen, wurden instrumentalisiert. Wir haben das gut nachlesen können in den Dokumenten, wie die Fürsten hin und her geschoben haben, auch diese kleinen Häuflein in ihrem Gebiet instrumentalisiert haben, um eigene Gebiete zu erobern. Das war damals so und ich weiß nicht, ob das heute so anders ist. Dennoch, der Tod und das Blut von Tausenden, 6.000, so wird berichtet, am Roten Berg in Bad Frankenhausen sind vielleicht auch der Humus, auf dem in den folgenden Jahrhunderten Veränderungen gewachsen sind. Auch aus einer krachenden Niederlage kann Gott einen guten Weg führen. War Karfreitag nicht auch eine krachende Niederlage? Katharina Kreuter hat durch die Predigten erfahren, dass sie ein geliebtes Kind Gottes ist, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz all ihre Schuld getilgt hat, dass sie keine Angst vor dem Gericht haben muss, weil Jesus ihr den Weg zu Gott freigemacht hat. Sie hat sich noch einmal taufen lassen, hat selbst gepredigt und viel Verfolgung für diesen außergewöhnlichen Weg erleiden müssen. Aber sie wurde ermutigt und gestärkt durch eigenes Lesen der Bibel und sicher auch unseres Textes aus der Apostelgeschichte. Andere Frauen haben in all den folgenden Jahrhunderten in aller Stille ihren Platz ausgefüllt, ohne zu verzweifeln und vor allem ohne in die Geschichtsbücher einzugehen. Sie haben die gleichen Charaktereigenschaften gehabt, das gleiche Vertrauen auf Gottes Wirken und eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. An der Seite hier könnt ihr diese Steckbriefe von Frauen aus der Geschichte entdecken, die teilweise die weltweit ersten Frauen waren, die Ideen und Mut zur Veränderung in ihrem jeweiligen Interessengebiet hatten. Hildegard von Bingen, Jeanne d'Arc, die wenigen mit Namen bekannten Frauen im Bauernkrieg, Olympe de Gouges, Clara Schumann, Clara Immerwahr, Emily Davison, Milena Maric, Lise Meitner, Marie Juchacz, Rosalind Franklin. Und wenn ihr sagt, hä? Noch nie gehört? Woran liegt denn das? Also heute zum ersten Mal gehört. Und so spannen wir den Bogen zur Gegenwart. Die junge iranische Frau, die aufgrund von Gewalt durch Ordnungskräfte gestorben ist, ihr erinnert euch, und eine Protestwelle besonders der Frauen im Iran ausgelöst hat, ist euch eben noch in Erinnerung. Der Slogan Frau, Leben, Freiheit wurde um die Welt getragen und ist wieder in sich zusammengefallen. Gewalt hat ihm ein Ende gesetzt. Dennoch wurde die Hoffnung ja genährt auf Veränderung. Und eine gewisse Phase, eine gewisse Zeit lang sind Mut und Unverzagtheit gewachsen. Das macht was mit einem Volk. Das ist schon eine Erinnerung, auf die andere dann wieder aufbauen können. Dieses Bild, ja, vor mir waren Leute, auf denen, sozusagen auf deren Schultern kann ich stehen. Aber es haben auch Menschen mit dem Leben bezahlt. Und viele. Heute ist so eine Art Schicksalswahl in der Republik Moldau, genau heute. Es kam gestern in Nachrichten. Die Präsidentin dieser Republik, Maia Sandu, möchte gerne ein europäisches Land haben, sozusagen eine Bindung an die Europäische Union und nicht ein Land, was ganz stark zu russischem Einflussgebiet gehört. Eine starke Frau, ob sie wiedergewählt wird, ob ihr das gelingt, was sie als Ziele hat, wissen wir nicht. Maia Sandu, ganz aktuell. Und viele Menschen in dieser Welt hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Ist das Thema der Bergpredigt also irgendwie vergeblich, ein Trostpflaster für schwierige Zeiten, Ja. Es sind extreme Versprechen, die Jesus da postuliert. Und wenn wir ehrlich sind, mit Menschenkraft nicht zu erreichen. Aber warum dann diese Verheißung? Weil Jesus zeigen wollte, dass wir ohne eine Hingabe einen erneuerten Glauben an ihn niemals in diesem Sinne selig werden können. Wie sieht es aus mit dir und auch mit mir? Hast du Momente in deinem Leben gehabt, in denen du gespürt hast, dass Gott dir nah ist? In denen du mit Jesus an deiner Seite neue Schritte gehen konntest? War das nur ein kurzes Gefühl oder eine tragfähige Überzeugung? Zweifel und Unsicherheit sind Wegbegleiter, glaube ich, solcher Wegstrecken. Und das wird vor 500 Jahren nicht anders gewesen sein als heute. Und ich denke dabei auch an die ausländischen Frauen in unserer Stadt. Dennoch, ich komme zum Schluss. Frauen sind Hoffnungsträgerinnen. Schon allein deshalb, weil sie Kindern das Leben schenken können. Sie sind Ermutigerinnen, weil sie das Leben dieser Kinder und der Familie stark beeinflussen und gestalten können. Nicht zuletzt sind Frauen oft verzagt, glaube ich, müssen aber nach außen unverzagt wirken. Kennt ihr das, liebe Frauen? Ich kenne das im Blick auf Tiere. Ich habe großen Respekt vor großen Tieren. Und wenn du dann kleine Kinder hast, die sind neugierig. Und dann muss man so tun, als hätte man gar keine Angst. Und es gibt ein Bild in unserem Familienalbum, da stehe ich inmitten von so Schafen. Und wenn ich dieses Foto angucke, dann kriege ich sofort wieder dieses Gefühl, ich bin hier ganz mutig. diesen Moment, dass du aus Verantwortung für deine Nachkommen oder für jemanden anderen, der mit dir ist, dass du unverzagt bist, dass du Hoffnung gibst, dass du einfach den Eindruck vermittelst, jo, ich packe das. Und wir Frauen, das kann ich so sagen, wir warten auch manchmal und leider manche vergeblich darauf, dass ein Mann sie ermutigt. Jo, ist so. Die Lasten, die vergeblichen Hoffnungen, die Enttäuschungen unseres Lebens können wir unter dem Kreuz ablegen bei Jesus, der die Quelle von Glaube, Liebe und Hoffnung ist. Und dann dürfen wir befreit den Blick heben, uns von Gottes Heiligen Geist erfüllen lassen, zuversichtlich neue Schritte wagen, nach Gleichgesinnten suchen und gemeinsam weitergehen. Eingedenk der Tatsache, dass schon vor uns, vor dir und mir, Frauen und Männer, die Kultur und Gesellschaft stark beeinflussen konnten und dies auch weiter tun werden. Gott segne dich, segne uns dazu. Amen.